Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1 plus 1 ist gleich 1. Ja, mathematisch stimmt das nicht, aber in der Meeresbiologie, da kann diese Rechnung aufgehen. Forscher haben nämlich eine Rippenqualle entdeckt, die ganz besondere Fähigkeiten hat. Zwei einzelne Tiere können miteinander verschmelzen. Und so entsteht aus zwei Individuen ein ganz neues Tier. Mehr dazu gleich hier in Forschung aktuell. Ich bin Michael Bödecker. Hallo. In einem Ökosystem, da stehen ja alle möglichen Lebewesen miteinander in Verbindung. Es gibt Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Tieren. Und wenn ein Baustein in diesem komplexen System verschwindet, dann hat das Folgen. Zum Beispiel, wenn Tiere wegfallen, die sonst die Samen von Pflanzen verbreitet haben. Das könnte auch hier in Europa zum Problem werden. Denn hier sind viele tierische Samenverbreiter wie Vögel und Säugetiere bedroht. Eine neue Studie warnt jetzt, dass dieses Problem Pflanzen daran hindern könnte, sich an Umweltveränderungen anzupassen. Dagmar Röhrlich berichtet.
Schon die Frage klingt nach einer Sisyphusarbeit. Gibt es in Europa eine Krise in der Verbreitung von Pflanzensamen durch Tiere? Die Doktorandin Sara Mendes von der portugiesischen Universität Coimbra ließ sich davon nicht abschrecken. Sie wertete mehr als 50.000 Veröffentlichungen aus. Bücher, Berichte, persönliche Mitteilungen oder wissenschaftliche Datensätze. Die älteste Quelle stammt aus dem Jahr 1660, die jüngste von 2023.
Am Ende umfasste die Datenbank 26 europäische Sprachen. Und als wir die Datenbank hatten, habe ich den Gefährdungszustand der Tiere und Pflanzen überprüft, um herauszufinden, ob es diese Krise in der Verbreitung von Pflanzensamen gibt.
Das Ergebnis der Studie? Mindestens ein Drittel der europäischen Pflanzenarten könnte gefährdet sein, weil die meisten Tiere, die ihre Samen verbreiten, bedroht sind oder in ihrem Bestand abnehmen. Ruben Heleno von der Universität Coimbra.
Wir verlieren gerade eine ganze Reihe von Tierarten. Es gibt weniger Füchse, weniger Vögel, weniger von allem. Das bedeutet, dass mehr Früchte einfach auf dem Boden liegen bleiben und nirgendwo hingelangen. Und das ist ein Problem.
Tiere spielen eine zentrale Rolle in der Verbreitung von Pflanzensamen. In ihrem Darm transportieren sie die Samen über weite Strecken und das hilft den Pflanzen. Sie können so beispielsweise Konkurrenz und Krankheiten entgehen. Auch ihre genetische Vielfalt steigt. Ohne die Tiere fehlt dann ein wichtiger Baustein im Ökosystem.
Es gehen so viele Interaktionen verloren und wenn wir immer mehr Bausteine verlieren, wird irgendwann etwas zusammenbrechen. Ein Beispiel ist die Stieleiche. Die Verbreitung der Eichensamen geht zurück, weil die Eichelhäher und Saatkrähen ebenfalls rückläufig sind.
Deshalb dürfte die Stieleiche weniger flexibel auf veränderte Umweltbedingungen reagieren, so vermuten die Forscher. Und das gefährde wiederum zunehmend ihr Überleben in den stark durch Siedlungen, Verkehr und Landwirtschaft fragmentierten europäischen Landschaften. Das Wechselspiel Pflanze-Tier spielt auch bei der Renaturierung von Ökosystemen eine Rolle. Mehr noch?
Ein anderes Beispiel sind Zugvögel wie die Gartengrasmücke oder die Rotdrossel, deren Populationen zurückgehen. Vor allem in Zeiten des Klimawandels sind die wirklich wichtig, um Samen über sehr weite Strecken zu verbreiten.
Besonders gefährdet, so die Analyse, seien Ökosysteme auf Inseln und in alpinen oder arktischen Zonen. Denn dort seien die Abhängigkeiten zwischen den Arten hoch und die Anpassungsmöglichkeiten gering. Ein weiteres Ergebnis, es bestehen noch große Wissenslücken. Auf die weist auch Matthias Schleuning vom Senckenberg Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrum hin. Der Forscher, der nicht an der Studie beteiligt war, urteilt, die große Leistung sei die bisher umfassendste Bestandsaufnahme der Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und ihren Samenausbreitern aufgestellt zu haben. Aber
dass wir nicht wissen über diese Interaktionen, worüber diese Studie auch keine Informationen hat, ist, wie häufig bestimmte Tier- und Pflanzenarten zusammenwirken, wie die Qualität von Samenausbreitern sich unterscheidet. Und das sind eben sehr wichtige Informationen, um einschätzen zu können, wie sehr sich die Funktionalität dieser Wechselbeziehungen auch verändert.
Deshalb sei es noch zu früh, um zu sagen, dass es eine Krise der Samenausbreitung in Europa gibt. Für dieses Urteil fehlten noch wichtige Daten. Trotzdem seien die neuen Ergebnisse wichtig, und erst einmal Grund zur Sorge.
Dagmar Röhrlich über neue Probleme durch das Artensterben. Der Klimawandel schreitet voran und es wird dadurch immer wärmer auf der Erde. Eigentlich hat sich die Menschheit ja darauf geeinigt, die Erwärmung aufzuhalten, und es gibt ja auch Fortschritte. Aber im Moment sieht es eher so aus, als ob wir über das Ziel hinausschießen werden. Es wird also wahrscheinlich wärmer werden, als wir uns das wünschen. Was das für Folgen haben könnte, das wurde jetzt nochmal genauer untersucht. Volker Mrasek berichtet.
Die Frage, die die neue Studie aufwirft, ist von großer Bedeutung. Wenn es nicht gelingt, die globale Erwärmung bei 1,5 Grad Celsius zu stoppen, und daran glaubt heute eh kaum noch jemand, wie stark wird die Temperatur danach über diese Schwelle hinausschießen? Wie groß wird der sogenannte Overshoot ausfallen? Und was sind die Konsequenzen?
Diese Frage ist neu für die Klimaforschung. Das ist ein Bereich, mit dem wir uns bis jetzt nicht so viel beschäftigt haben, mit dem wir uns aber immer mehr beschäftigen müssen.
Karl Friedrich Schleusner hat das gemacht in einem EU-Projekt, das er leitete. Kurz vor dem Abschluss warnt der Physiker jetzt, die Politik dürfe sich nicht auf Klimamodelle und Szenarien verlassen, in denen die 1,5 Grad nur knapp gerissen werden, denn das sei überoptimistisch.
Im Moment gibt es einen starken Fokus auf den Mittelwert der Temperaturergebnisse, und das führt dazu, dass man denkt, man könnte zum Beispiel zu 1,7 Grad gehen und dann zu 1,5 Grad wieder zurück, und wir hätten die maximale Kontrolle über das globale Thermostat. Und unsere Studie sagt, das ist so nicht ganz richtig. Ja, also wir können auch einen sehr viel größeren Overshoot bekommen, mit dem wir gar nicht gerechnet haben.
Selbst wenn Industrie- und Schwellenländer ihren CO2-Ausstoß endlich energisch drosselten, im Klimasystem laufen noch andere Dinge ab. Tauende Böden in der Arktis setzen zusätzliche Treibhausgase frei. Meere, die sich aufheizen, nehmen nicht mehr so viel CO2 auf. Genauso wie Wälder, die immer öfter austrocknen oder brennen und dann sogar zu einer Quelle von CO2 werden können. Diese Rückkopplungsprozesse durchkreuzen die Hoffnung auf einen schwachen Overshoot. Durch sie könnte er sogar mehr als ein halbes Grad Celsius betragen, sagt Juri Rögel, Professor für Klimawissenschaft am Imperial College in London.
Unsere Studie zeigt, durch einen Overshoot kommen auf die Welt viel größere Risiken zu, als sie sich eingesteht.
Das bedeutet zugleich, nach einem Hinausschießen über die 1,5 Grad müsste viel mehr CO2 wieder aus der Luft geholt werden als bisher gedacht, denn nur so lässt sich der Temperaturanstieg überhaupt umkehren. Der Appell der Forscher daher, sogenannte CDR-Technologien zur Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre müssten viel stärker ausgebaut werden. Man kann dafür zum Beispiel Wälder aufforsten oder Biomassekraftwerke betreiben und deren CO2-Abgase im Untergrund einlagern. Es gibt auch Anlagen, die Kohlendioxid direkt aus der Luft entfernen, aber bisher nur sehr kleine.
Die IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Der Weltklimarat hat abgeschätzt, wie viel CDR man bräuchte, wenn der Overshoot nur ein Zehntel Grad beträgt. Schon dafür müssten etwa 220 Milliarden Tonnen CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernt werden. Die Temperaturüberschreitung könnte aber auch gut und gerne ein halbes Grad betragen. Dann bräuchten wir CDR für mehr als 1000 Milliarden Tonnen CO2.
Auch in anderen Studien ist von einer großen CDR-Lücke die Rede. Nur, dass sie geschlossen werden kann, erscheint kaum realistisch. In der Politik fehlen bisher Pläne für CDR im Großmaßstab. Und in der Gesellschaft gibt es Widerstand gegen die Einlagerung von CO2. Außerdem muss man bezweifeln, dass genügend Landfläche da ist für Aufforstungen und für den Anbau von Biomassebrennstoffen, der ja auch nachhaltig sein soll. Aus gutem Grund propagiert deshalb auch Karl Friedrich Schleusner noch etwas anderes.
So schnell wie möglich weltweit null CO2-Emissionen zu erreichen, um den Scheitelpunkt der Erwärmung so niedrig wie möglich zu halten, hoffentlich um die 1,5 Grad herum, und dann gleichzeitig aber auch damit zu planen, um langfristige Klimarisiken zu reduzieren, eine Kapazität aufzubauen, CO2 langfristig aus der Atmosphäre rauszunehmen.
Wie wir die Risiken des Klimawandels reduzieren könnten, das war ein Beitrag von Volker Mrasek. Ölkatastrophen, die gibt's ja leider immer wieder. In der Ostsee zum Beispiel gibt's heute ja auch einen Großeinsatz, weil auf einem Tankschiff mit Öl Feuer ausgebrochen ist. Wie das ausgeht, das wird sich noch zeigen. Aber wenn bei Tankerunglücken Öl ins Meer gelangt, dann leiden darunter auf jeden Fall die Tiere im Meer. Seeotter zum Beispiel. Die leben unter anderem an der Westküste der USA. Und was mit ihnen passiert, wenn ihr Fell mit Öl verschmutzt ist, das ist jetzt genau untersucht worden. Meeresbiologin Kate Reardon von der California Polytechnic State University hat dafür Experimente mit dem Fell der Tiere gemacht. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie hat mir gesagt, dass Seeotter ein ganz besonderes Fell haben.
Seeotter haben von allen Tieren, die es gibt, das dichteste Fell. Es hat ganz besondere Eigenschaften, denn die Haare haben kleine Widerhaken, die ineinander greifen. Dadurch kann das Fell direkt an der Haut eine dünne Luftschicht festhalten. Für die Tiere ist das so wie eine warme Decke, die sie im kalten Meereswasser ständig umhüllt. Diese warme Felldecke spielt eine wichtige Rolle in ihrem Wärmehaushalt. Und was mich bei meinen Experimenten interessiert hat, war die Frage, ob diese Luftschicht im Fell Auswirkungen darauf hat, wie viel Auftrieb die Tiere im Wasser haben.
Wenn Öl mit dem Fell der Seeotter in Berührung kommt, wie verändert das die Eigenschaften des Fells, of the sea otter's fur?
So when the fur gets oiled, that interrupts the hair's properties. They could no longer trap that layer of air.
Das Fell kann diese dünne Luftschicht dann nicht mehr festhalten. Das Öl dringt durch bis auf die Haut der Tiere. Dadurch verschwindet diese wasserdichte warme Decke aus Fell. Das Fell ist dann nur noch so wie das Haar von uns Menschen. Es hat dann nicht mehr all diese positiven Eigenschaften. Wenn ein Seeotter also mit Öl in Kontakt kommt, dann kann er sich nicht mehr so gut vor Kälte schützen. Und hier in Kalifornien ist das Wasser sehr kalt. Die Tiere können sich dann also nicht mehr so gut isolieren. Und sie können dann auch an Unterkühlung sterben. Und das Öl kann sich auch darauf auswirken, wie viel Auftrieb sie im Wasser haben.
Sie haben das ja durch Experimente mit dem Fell von Seeottern herausgefunden und auch, dass es da einen Unterschied gibt zwischen erwachsenen Seeottern und kleinen Jungtieren. Wo liegt da der Unterschied? So what's the difference there?
So young sea otters like sea otter pups.
Für junge Seeotter ist es besonders wichtig, viel Auftrieb zu haben. Denn wenn ihre Mutter weggeht, um zu fressen oder um Nahrung zu sammeln, dann lässt die Mutter ihr Junges allein an der Meeresoberfläche zurück. Und normalerweise haben junge Seeotter in ihren ersten Lebensmonaten so viel Auftrieb, dass sie nicht untergehen können. Das ist wirklich wichtig für sie. So können sie auch selbstständig an der Wasseroberfläche überleben.
To stay at the surface and survive while its mom goes off to feed.
After an oil spill has happened. Wenn bei einem Unglück Öl ins Meer gelangt, dann versuchen Umweltschützer danach ja oft, die Tiere vom Öl zu befreien. Kann man so die wichtigen Eigenschaften des Fells wiederherstellen? In restoring the animal's fur?
Yes, so by using Dawn dishwashing detergent.
Ja, wenn man Spülmittel benutzt, kann man das Rohöl gut aus dem Fell entfernen. Allerdings entfernt man damit zugleich auch die natürlichen Öle der Otter aus dem Fell. Wir Menschen haben ja auch natürliches Öl im Haar. Und das ist bei Seeottern so ähnlich. Mit dem Waschmittel wird beides aus dem Fell entfernt. Deshalb ist es wichtig, dass Umweltschützer die Seeotter nach dem Waschen weiter im Auge behalten. Sie müssen sichergehen, dass das Waschmittel ganz aus dem Fell raus ist. Die Otter pflegen ihr Fell auch selbst. Und nach einer Weile ist es dann wieder so wie vorher.
Sagt Meeresbiologin Kate Reardon. Wir haben darüber gesprochen, was für Folgen Ölkatastrophen für Seeotter haben. Und wir bleiben noch ein bisschen im Lebensraum Meer. Jetzt geht es nämlich um die Meereswalnuss. Die lebt im Atlantik, ist nur ein paar Zentimeter groß und sieht auf den ersten Blick aus wie eine Qualle. Tatsächlich gehört das Tier aber zu den Rippenquallen. Weil die Meereswalnuss sehr empfindlich ist und schwer zu untersuchen, weiß man bisher nur sehr wenig darüber, wie sie lebt. Aber die Forschung bringt immer wieder Erstaunliches zutage. Ein Forschungsteam beschreibt jetzt im Fachmagazin Current Biology eine besonders spektakuläre Fähigkeit. Aus zwei einzelnen Meereswalnüssen kann nämlich eine einzige werden. Magdalena Schmude mit den Einzelheiten.
Eigentlich erforscht Kei Jokura am National Institute for Basic Biology in Okazaki in Japan, wie Rippenquallen wie die Meerwalnuss ihre eigene räumliche Lage im Wasser wahrnehmen. Bei einem Forschungsaufenthalt am Marine Biology Laboratory in Woods Hole in den USA fischte er dafür jeden Tag Dutzende der golfballgroßen Tiere aus dem Wasser des Atlantiks, um sie später im Labor zu untersuchen. Doch als er an einem Morgen zu dem Wassertank kommt, in dem die Tiere herumschwimmen, fällt ihm ein besonderes Exemplar auf, denn es ist deutlich größer als die anderen.
Das Tier, das ich gefunden habe, hatte eine total merkwürdige Form und ich war wirklich überrascht, weil ich so etwas noch nie zuvor gesehen hatte. Es hatte zwei Münder und zwei der Organe, mit denen es die Schwerkraft wahrnimmt. Ich habe sofort gewusst, dass das etwas Besonderes ist und dass da vielleicht zwei Individuen miteinander verschmolzen sind. Also habe ich es in einen Becher getan und bin damit ins Labor zu den anderen gerannt.
Seine Kollegen sind zuerst skeptisch, ob sich nicht nur einfach zwei Tiere ineinander verhakt haben. Doch dann beginnen sie, das seltsame Exemplar genauer zu untersuchen. Und sie merken schnell, dass sie tatsächlich nicht zwei Organismen vor sich haben, sondern nur noch einen. Stupsen sie das Tier auf der einen Seite an, dann reagiert der gesamte Körper und zieht sich zusammen.
Das bedeutet, dass bestimmte Signale von einer Seite zur anderen hinübergelangen, also zu dem zweiten Individuum. Denn die Muskeln ziehen sich synchron zusammen. Wir glauben, dass es elektrische Signale sind, die weitergeleitet werden. Sie müssen also auch ein gemeinsames Nervensystem nutzen.
Auch die Verdauungsorgane der beiden Individuen sind jetzt miteinander verbunden und arbeiten zusammen, zeigen weitere Versuche. Nimmt einer der Münder Nahrung auf, landet ein Teil davon im Verdauungstrakt der anderen Hälfte und wird, leicht zeitversetzt, von beiden Teilen wieder ausgeschieden. Damit ist für Keijo Kura und seine Kollegen klar, dass aus zwei Einzeltieren tatsächlich eins geworden ist. Und sie wollen wissen, ob sich diese Fusion replizieren lässt. Sie schneiden von zwei anderen Meerwalnüssen gezielt je einen Teil weg und fixieren die beiden verletzten Tiere in direkter Nähe zueinander. Dann beobachten sie mit einer Kamera, was passiert.
In den ersten 30 Minuten verschmelzen diese beiden verletzten Teile erst ganz, ganz langsam. Aber die Muskelkontraktionen sind noch nicht synchron. Erst nach etwa einer weiteren Stunde sind sie komplett fusioniert und man kann auch die ehemals verletzten Teile nicht mehr erkennen.
Das klappt im Labor bei 9 von 10 Versuchen. Anschließend überleben die verschmolzenen Exemplare im Schnitt für rund 3 Wochen. Ob solche Fusionen auch in der Natur vorkommen, ist noch nicht klar. Rippenquallen haben besondere Regenerationsfähigkeiten und können verletzte Körperteile innerhalb kurzer Zeit nachwachsen lassen. Sie sind also nicht auf Ersatz von außen angewiesen. Und ob zwei verletzte Tiere im Meer lange genug nah zusammenkommen, um sich auf diese Weise miteinander zu verbinden, ist ebenfalls fraglich. Trotzdem sei seine Entdeckung mehr als eine nette Anekdote, sagt Keijo Kura. Denn sie deutet darauf hin, dass die Rippenquallen kein System haben, um zwischen körpereigen und körperfremd zu unterscheiden. Das macht die Fusion von zwei Individuen überhaupt erst möglich. Was genau dabei vor sich geht, will Keijo Kura deshalb weiter untersuchen.
Aus zwei Tieren wird eins, so kann es bei einer Rippenqualle laufen. Magdalena Schmude hat darüber berichtet. Und jetzt gibt's hier noch die Meldungen des Tages aus Forschung und Wissenschaft, heute von und mit Lukas Kohlenbach. Und in seiner ersten Meldungen geht es um den Paarungsgesang von Darwin-Finken.
Der Paarungsgesang, den wir gerade gehört haben, könnte eine wichtige Rolle dabei spielen, dass sich die Darwin-Finken auf den Galapagos-Inseln im Laufe der Evolution in verschiedene Arten aufgespalten haben. Diese These stellen eine Forscherin und ein Forscher aus den USA im Journal Science vor. Ein verändertes Nahrungsangebot über längere Zeit kann dazu führen, dass sich der Schnabel im Laufe der Evolution verändert. Zum Beispiel, weil der Vogel härtere Samen und Nüsse knacken muss. Ändert sich die Größe oder Form des Schnabels eines Singvogels, verändert sich aber auch sein Gesang. Solche veränderten Paarungsgesänge haben die beiden Forschenden Darwin-Finken vorgespielt und beobachtet, die Vögel reagierten seltener auf diese Gesänge als auf die, die sie gewohnt waren. Das könnte im Laufe der Evolution dazu geführt haben, dass sich zwei unterschiedliche Arten aus einem Ursprungsfinken schneller herausbildeten, weil sie sich nicht mehr so gut erkennen konnten und dadurch seltener paarten.
Der Klimawandel hat den Hurrikan Milton verstärkt.
so die Ergebnisse einer Schnellanalyse der World Weather Attribution. Die Regenfälle seien um bis zu 30% stärker ausgefallen als ohne die Klimaveränderungen der vergangenen Jahrzehnte. Die Windgeschwindigkeiten hätte der Klimawandel um 10% verstärkt. Das Auftreten von Wetterereignissen wie dem Hurricane Milton sei heute doppelt so wahrscheinlich wie vor Beginn des menschengemachten Klimawandels. Die World Weather Attribution ist eine Initiative mehrerer Universitäten und Forschungseinrichtungen weltweit. Sie liefert nach einem vordefinierten Protokoll Schnellanalysen zum Einfluss des Klimawandels auf Extremwetterereignisse.
Pflanzen in Europas Wäldern wandern nach Westen.
Damit passen sie sich an veränderte Umweltbedingungen an. Was genau die Wanderungsbewegung antreibt, haben Forschende vieler europäischer Universitäten gemeinsam untersucht. Der Klimawandel sei hierfür nicht hauptverantwortlich, schreiben sie in der Fachzeitschrift Science. Der wichtigste Treiber sei in den vergangenen Jahrzehnten der zunehmende Stickstoffeintrag gewesen. Landwirtschaft und Luftverschmutzung reichern unsere Böden mit Stickstoff an, der Pflanzen als Nährstoff dient. Besonders in Westeuropa sind die Böden heute stickstoffreicher als noch vor 20 Jahren, zeigen die Untersuchungen der Wissenschaftler. Deshalb würden sich Pflanzen zunehmend nach Westen ausbreiten.
Über den Dinosauriern kreisten womöglich schon Raubvögel.
Das zeigt eine Forschungsarbeit von US-amerikanischen Paläontologen im Fachjournal PLOS ONE. Sie haben versteinerte Fußknochen dreier vogelähnlicher Tiere aus der Kreidezeit, also der Zeit kurz vor dem Aussterben der Dinosaurier, untersucht. Es ist schon länger bekannt, dass damals Vorfahren heutiger Vögel lebten. Die neue Analyse der Knochenfunde zeigt, dass die Knochen Ähnlichkeiten mit denen von heute lebenden Falken oder Eulen haben. Die Vogelvorfahren könnten also Fleischfresser gewesen sein.
Wenn wir als Teenager das Gefühl haben, dazuzugehören, fühlen wir uns auch im Erwachsenenalter wohler.
Soziale Akzeptanz nennen Psychologen dieses Dazugehörigkeitsgefühl. In den USA haben Wissenschaftler mehr als 180 Jugendliche bis ins Erwachsenenalter begleitet und mit Fragebögen ihre geistige Gesundheit und Lebenszufriedenheit erfasst. Eine im Jugendalter empfundene hohe soziale Akzeptanz sagte dabei ein hohes Wohlbefinden im Erwachsenenalter am besten voraus. Das schreiben die Forschenden im Journal Frontiers in Developmental Psychology. Sie haben auch überprüft, ob dafür die empfundene soziale Akzeptanz mit der wirklichen Beliebtheit unter den Gleichaltrigen übereinstimmen muss. Das ist nicht der Fall. Wir müssen uns also nur beliebt fühlen, nicht aber wirklich beliebt sein. Dann können wir im Erwachsenenalter einfacher, stabile Beziehungen führen oder sind im Job zufriedener.
Sternzeit, 11. Oktober. James Webb und die ersten Galaxien nach dem Urknall. Kaum 300 Millionen Jahre nach der Entstehung der Welt gab es im Kosmos schon ganze Galaxien aus vielen hellen Sternen. Das zeigen lang belichtete Aufnahmen des James Webb Weltraumteleskops. 5 Tage lang hat Webb auf eine Stelle am Himmel gestarrt, an der es laut früheren Beobachtungen viele extrem weit entfernte und damit sehr junge Galaxien geben sollte. Aber erst jetzt ist klar, dass sich das Licht dieser Objekte nur wenige 100 Millionen Jahre nach dem Urknall auf den Weg gemacht hat. Das Universum war damals noch nicht einmal ein 1/40 so alt wie heute. Es war noch in der Krabbelgruppe. Trotzdem gab es schon Galaxien mit zahlreichen hellen Sternen. Es ist völlig rätselhaft, wie diese Objekte so schnell nach dem Urknall entstehen konnten. Das Gas hatte kaum genug Zeit, um sich zu verklumpen und Sterne zu zünden, die dann auch noch Galaxien bilden. Sollte Webb im Laufe der Zeit dort viel mehr dieser Objekte finden, wäre dies ein Indiz dafür, dass sich schon direkt bei der Entstehung der Welt zahlreiche schwarze Löcher gebildet haben, ohne den Umweg über Supernova-Explosionen. Diese, so der Fachbegriff, primordialen schwarzen Löcher könnten dann die Keimzellen der Galaxien gewesen sein und eine Voraussetzung für das schnelle Aufleuchten vieler Sterne. Sie sind womöglich auch eine Erklärung für die dunkle Materie, die nicht direkt zu sehen, deren Anziehung aber überall im Kosmos zu spüren ist. Man ahnt, dass ein spektakulärer Durchbruch bevorsteht. Doch Ahnen reicht in der Forschung nicht. James Webb muss mehr Belege liefern.
Noch mehr Inhalte aus Wissenschaft und Technik finden Sie auch in unserer Deutschlandfunk-App. Zum Beispiel unseren Podcast KI Verstehen. In der neuesten Folge geht es um philosophische Leitplanken fürs KI-Zeitalter. Zu Gast ist der Philosoph Christian Uhle. Und das war Forschung aktuell für heute. Ich bin Michael Bödecker. Einen schönen Tag noch.